Sie hören Kontrafunk aktuell. Vor noch gar nicht langer Zeit wurde man als Durchschnittsbürger, der ein Gefühl der Unsicherheit im öffentlichen Raum artikulierte, damit abgefertigt, dass es eine gefühlte und eine echte Bedrohungslage gäbe. Inzwischen wissen wir, dass die Gefühle von Hertha und Otto Normalverbraucher bezüglich der Sicherheit im öffentlichen Raum nichts mit Wahrnehmungs- oder Angststörungen zu tun haben, sondern bittere Realität sind. Denn mittlerweile vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über zum Teil brutalste Übergriffe auf Bahnhöfen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf öffentlichen Plätzen berichtet wird. Über dieses Phänomen und Faktum wollen wir uns jetzt austauschen mit dem deutsch-schweizerischen forensischen Psychiater Frank Urbaniok. Herzlich willkommen, Herr Urbaniok.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Urbaniok, muss sich ein normaler Durchschnittsbürger vorhalten lassen, er sei überängstlich, paranoid oder Schlimmeres, weil er sich im öffentlichen Raum einfach nicht mehr sicher fühlt?
Das ist die fatale pädagogische Diktion, die wir ja seit langer Zeit in den öffentlichen Diskussionen haben, die von Politikern vorgebracht wird und auch von Medien zum Teil transportiert wird, nach dem Motto, die Menschen haben irrationale Befürchtungen und die Zahlen sind ganz anders. Und das ist falsch, das war schon immer falsch, das ist je länger, je mehr falsch. Denn die Zahlen bestätigen natürlich diese veränderte Sicherheitslage und das Gefühl. Und es ist nicht nur eine subjektive Kriminalitätsfurcht von viel zu besorgten Bürgerinnen und Bürgern, sondern die Zahlen sind so, die Sicherheitslage hat sich verändert. Bahnhöfe und öffentlicher Nahverkehr sind Hotspots, weil es öffentliche Räume sind. Und da sieht man die, wenn man so will, die Spitze des Eisbergs der Problematik. Und die Menschen, die nehmen das vollkommen richtig wahr. Und wenn wir denen dann erzählen, das sind nur eure subjektiven Befürchtungen, dann ist es so, dass sie Vertrauen in die Politik verlieren, in die Medien, weil ihre Realität, die sie im Alltag erleben, eine ganz andere ist als das, was man ihnen erzählt. Das ist demokratietechnisch vollkommen fatal, das so zu tun.
Erhöht das auch die Möglichkeit zur Selbstjustiz, also dass immer mehr Menschen zur Selbstjustiz greifen?
Ja, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde sagen, dass das Naheliegende ist, dass Menschen frustriert sind, sich im Stich gelassen fühlen, sich von der Politik und auch von den Medien nicht vertreten fühlen. Die Eskalation dann zu Gewalt bei dem einen oder anderen, der sagt, ich bin nicht genügend geschützt, ich muss mich selbst verteidigen, das bleibt sicher dennoch die absolute Ausnahme. Aber der Schaden ist schon angerichtet und groß genug, wenn Menschen das Vertrauen in die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der Demokratie verlieren, wenn sie das Gefühl haben, am Schluss, um es hart zu sagen, sie werden angelogen, damit die Probleme unter den Tisch gekehrt werden. Das ist schon schädlich genug für unsere Gesellschaft. Und genau das muss man aufbrechen. Und das ist so falsch, wie es nur falsch sein kann für unsere offenen Gesellschaften.
Wir kennen inzwischen bestimmte Muster, nach denen solche Übergriffe stattfinden. Aus scheinbar nichtigem Anlass wird ein Bürger im wahrsten Wortsinn zusammengetreten, nur weil er Fahrkarten kontrollieren wollte, weil er jemanden aufforderte, seine Füße von den gegenüber befindlichen Sitzplätzen zu nehmen oder weil er sich einfach ein wenig Ruhe gönnen wollte und die anderen gebeten hat, sich etwas leiser zu unterhalten. Warum reagieren immer mehr Mitmenschen auf so etwas mit komplett enthemmter Gewalt?
Weil wir insgesamt eine Senkung von Hemmschwellen haben und weil wir mehr Personen haben, die grundsätzlich gewaltbereit sind. Das heißt, das Klima hat sich geändert. Das ist auch das, was die Menschen in ihrem Alltag wahrnehmen. Wie gesagt, öffentliche Plätze, Bahnhöfe, Züge, wie Sie es ansprechen, sind dann Begegnungsstätten im öffentlichen Raum, wo man diese Phänomene am eigenen Leib erfahren kann. Und die Diskussion, Sie haben es angesprochen, die ist ja in Deutschland nach wie vor schwer ideologisch überlagert, weil es hat ja zum Beispiel in diesem Bereich schon 2024 die Anfrage der AfD gegeben, wie ist denn die Situation bezüglich Gewalt an Bahnhöfen? Da hat es dann die auch da schon bedrückenden Zahlen gegeben, mit Sexualdelikten, mit den Messerangriffen, die zugenommen haben. Und man hat das in der politischen Ausgangslage sofort wieder gesehen. Da hat dann Alexander Throm von der CDU hat gesagt, ja, das ist so nicht akzeptabel. Es ist Ausdruck auch einer fehlgeleiteten Migrationspolitik. Und sofort ist Frau Bünger natürlich dann von den Linken da zur Stelle gewesen und hat wie immer das Stereotyp dann bemüht, das ist rassistisch, wenn man das so thematisiert. Und in dieser Polarisierung der Diskussion fährt sich die Diskussion in Deutschland fest. Und die Fakten sind ganz einfach so, Gewalt hat zugenommen, Messerkriminalität ist explodiert. Das kann jeder, der die Augen aufmacht, sieht das und die anderen Phänomene sieht man auch. Und ich sage ja immer, wenn man das Bild scharf stellen will, dann muss man das auf einzelne Nationalitäten runterbrechen. Das ist ja das, was ich in meinem Buch gemacht habe. Ich sage immer, stell mir die Linse scharf und dann berechnet man die Quoten deliktspezifisch und nationalitätenspezifisch. Also mit der Frage, wie ist die Kriminalquote von Algeriern, Marokkanern, Syrern, Tunesiern bei gefährlicher Körperverletzung zum Beispiel. Und dann sehen Sie den Befund, den Sie in allen Statistiken sehen, den Sie im Alltag erleben können. Bestimmte Personen mit bestimmtem Migrationshintergrund sind extrem überrepräsentiert in der Gewaltkriminalität. Und das ist das, was man dann im Alltag erlebt. Und das ist in Deutschland, wie gesagt, nach wie vor eine schwierige Diskussion. Da kann ich ja selbst ein Lied von singen. Und da sage ich immer, wir müssen uns ehrlich machen. Die Vernünftigen müssen die Probleme anpacken, müssen sie lösen. Sonst ist das einerseits für die Gesellschaft wirklich ein Sprengsatz. Und die Menschen verlieren eben das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik.
Kann es also sein, dass in den letzten 10 Jahren überproportional viele Menschen, vor allem junge Männer, nach Deutschland gekommen sind, für die der Staat in Gestalt von Polizei oder anderen Amtspersonen regelrecht Feinde sind, gegen die man sich sofort und unmittelbar mit Gewalt zur Wehr setzen muss?
Ja, das ist ein Muster, eins der Problematik. Das ist so diese, man kann sagen, Frontstellung gegenüber den Repräsentanten des Staates oder der Ordnung. Man kann immer sagen, da ist es eine grundsätzliche feindliche bis vielleicht sogar aggressive Haltung gegenüber den Repräsentanten unseres demokratischen Staates. Das ist ein Phänomen, aber es erschöpft sich nicht darin, sondern ich habe es gesagt, wir haben Personen mit einer erhöhten Gewaltneigung und einer überproportionalen Gewaltneigung. Und das zieht sich ja dann durch verschiedene Bereiche. Das sehen Sie im Bereich häuslicher Gewalt, das sehen Sie in anderen Gewalttaten. Und das sind die Zahlen, die Sie dann sehen. Der Grund ist einfach, Sie haben das ja mit den jungen Männern gesagt, man sagt ja immer, das ist ja nur, weil das mehr junge Männer sind. Und das stimmt eben nicht, sondern es gibt einen Faktor, der mit kulturellen Prägungen zu tun hat. Und kulturelle Prägung, das ist ja schon so ein halb verbotenes Wort. Damit meine ich Einstellungen, Haltungen und Verhaltensdispositionen, die in bestimmten Migrationsräumen einfach weiter verbreitet sind. Und das sehen Sie dann am Schluss in den entsprechenden überproportionalen Kriminalitätsraten. Und dummerweise verliert sich das nicht in der ersten Generation. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, das sind halt traumatisierte Menschen und das wächst sich irgendwie aus. Das geht eben tiefer. Und wir sehen ja zum Teil eine Akzentuierung in der zweiten und dritten Generation. Das heißt, wir haben hier ein Problem, das nicht einfach sich in Luft auflöst und verschwindet. Und das ist alles das, was Menschen im Alltag erleben. Da gibt es ein großes Problem. Und wenn ich es abschließend sagen darf, einerseits, die Vernünftigen müssen das anpacken und lösen. Übrigens auch den vielen, vielen integrierten Ausländern im Land, die ja doppelt betroffen sind von den Problemen, weil sie selbst auch überproportional häufig Opfer werden und weil sie dann zu Unrecht in denselben Topf geschmissen werden. Also es gibt mehr als gute Gründe, das zu lösen. Und da sind wir nach wie vor weit entfernt, vor allem in Deutschland, wo die Diskussion ideologisch festgefahren ist. Und das ist eine Schicksalsfrage für unsere Demokratien, dass man sich da ehrlich macht, die Fakten anerkennt und das vor allem löst.
Besteht die Möglichkeit, dass aufgrund des Spardrucks im Bereich von psychiatrischen Therapieangeboten derzeit zu viele Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten und/oder gefährlichen Verhaltensstörungen frei herumlaufen, die eigentlich in eine geschlossene Einrichtung gehören?
Ja, es greift so kurz, wenn man denkt, das sind alles psychiatrisch kranke Menschen. So ist es einfach nicht. Die meisten Straftäter haben keine psychiatrische Erkrankung, keine psychische Störung. Es gibt manchmal die Situation, dass auch psychische Probleme dann zu einer erhöhten Gewaltneigung führen können. Wir sehen das übrigens in Deutschland auch da wieder, dass Personen mit Migrationshintergrund hier einen bestimmten Migrationshintergrund eine höhere Wahrscheinlichkeit haben. Das sieht man in den Raten in den sogenannten forensisch-psychiatrischen Kliniken, wo wir dann auch überproportional viele Menschen mit Migrationshintergrund sehen. Aber das ist nur der viel kleinere Teil. Und der größere Teil sind ein anderes Verhältnis zur Gewalt. Das ist die Rollenaufteilung zwischen Frauen und Männern. Meine Frau gehört mir, mit der kann ich machen, was ich will. Ich akzeptiere nicht, wenn eine Frau mir eine Grenze setzt. Das sind, Sie haben es angesprochen, zum Teil feindliche Einstellungen gegenüber dem Rechtsstaat. Das sind so die Hauptpunkte. Und es hat was mit einer anderen Haltung zu Gewalt zu tun und mit der Hemmschwelle, wann wird Gewalt eingesetzt. Und das ist das, was die Menschen dann im Alltag leider erleben müssen. Und das ist nicht akzeptabel. Ich sage immer, der Staat hat eine Fürsorgepflicht für die eigene Bevölkerung, wozu die vielen integrierten Ausländer selbstverständlich dazugehören. Und da sind wir an einem Punkt, wo wir viel zu wenig machen und das viel zu lange laufen lassen. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Das ist das, was ich intelligente Migration nenne, dass die roten Linien markiert werden, dass sie vertreten werden, nämlich gegenüber den nicht integrationswilligen, nicht integrationsfähigen Menschen mit Migrationshintergrund. Und das tun wir viel zu wenig und das schadet der Bevölkerung, schadet der Demokratie und schadet auch unserem politischen System.
Was halten Sie vor dem Hintergrund des bisher Gesagten von Aufrufen aus der Politik an einfache Bürger nach mehr Zivilcourage?
Das ist grundsätzlich richtig, aber nur dann, wenn diese einzelnen Bürger dann am Schluss in einer Linie unterstützt werden von Behörden, von Polizei und nicht dann alleine im Regen stehen. Ich finde, Zivilcourage ist grundsätzlich etwas Richtiges, aber dann brauchen wir die Linie auch rein in die Behörden, rein in die Polizei. Da muss etwas passieren. Es nutzt ja nichts, wenn Sie zum Beispiel Menschen haben, die für einen islamistischen Gottesstaat eintreten und die konfrontieren Sie jetzt, aber es passiert nichts. Und das Fordern hat ja nur dann Sinn, das heißt nicht, dass jeder direkt das Land verlassen muss, aber es ist so, wie wenn Sie Dinge einfordern, Sie können es einmal einfordern, zweimal einfordern, aber irgendwann muss es auch Konsequenzen haben, wenn jemand vollkommen gegen unsere zentralen Werte verstößt und wenn das Fordern nicht hinterlegt ist durch Konsequenzen, dann ist das Fordern schon schwierig und vor allem, wenn die Menschen da mit ihrer Zivilcourage alleine stehen. Wir brauchen eine gesamthaft gesellschaftliche Reaktion in Bezug auf die nicht integrationsfähigen, die nicht integrationswilligen. Und ich habe es schon gesagt, die Linie verläuft hier gar nicht zwischen Ausländern und Inländern. Die verläuft zwischen den vielen integrierten Ausländern, mit den Inländern, mit den Behörden, mit der Politik. Und davon sind wir weit entfernt. Wir brauchen eine gesellschaftliche Anstrengung, die hier klar die Linie vertritt und die roten Linien verteidigt. Das wäre für alle gut, für unsere gesamte Gesellschaft. Und das würde auch der Politik helfen, die damit an Glaubwürdigkeit gewinnt. Aber wir sind von dieser umfassenden Wende in der Haltung zu Migrationsproblemen sind wir noch weit entfernt.
Immer mehr Menschen sind zutiefst verunsichert über eine Zunahme von zum Teil brutalsten Gewalttaten im öffentlichen Raum. Wir waren dazu im Gespräch mit dem forensischen Psychiater Frank Urbaniok. Und wenn Sie mehr von ihm lesen wollen zu dem Thema, das können Sie tun in seinem Buch Schattenseiten der Migration, Zahlen, Fakten, Lösung. Das ist erschienen im Vollmer Verlag, und zwar im vergangenen Jahr. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Urbaniok.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen.